Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast, dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber.
Hallo ihr Lieben. Ja, wenn es um die Interessen der Wildtiere geht, dann kenne ich wohl keinen Pardon. Da zeige ich klare Kante und beziehe immer ganz klar Position. Im Umgang mit anderen Naturschützern hingegen zeige ich ein ganz anderes Gesicht, denn der Kreis derjenigen, die sich für den Schutz und die Belange der Wildtiere und den Naturschutz engagieren, der ist einfach schon so klein, dass wir alles daran setzen müssen, ihn nicht noch weiter zu verkleinern. Na, da dürfen wir uns nicht an vermeintlichen Unterschieden festhalten und aneinander aufreiben, sondern da müssen wir eben nach Gemeinsamkeiten gucken. Und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, dass ich vor kurzem vom Pressesprecher des NABU-Präsidenten, Herrn Krüger, kontaktiert wurde und um ein Interview gebeten wurde. Und dieses Interview, das hört ihr jetzt gleich. Vorher hört ihr allerdings noch ein ganz kurzes Wort zu unserem Sponsor Fortix Optics. Jagdcast wird dir von Fortix Optics präsentiert. Ob für Ansitz, Drückjagd, Nachsuche oder gar Long-Range-Shooting, Fortix hat für jeden Anwendungsfall die richtige Ausrüstung im Angebot. Weitere Infos zu den Produkten von Fortix findest du beim offiziellen Fortix-Partner Seven Oaks und in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Herr Krüger.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Zabel.
Herr Krüger, wir haben eine etwas spezielle Situation. Sie hatten mich über Ihren Pressesprecher kontaktiert und um ein Interview gebeten. Das finde ich persönlich großartig. Ich glaube an die Kooperation von jagenden und nicht jagenden Naturschützern. Aber es wäre ganz spannend, mal zu erfahren, wie Sie darauf gekommen sind.
Naja, wir haben natürlich gesehen und gehört, was im Podcast für Themen besprochen werden. Und da ich selber Jäger bin, fühle ich mich immer auch so ein bisschen als ein Brückenbauer, der zwischen diesen beiden angeblich so fremden Welten steht und sehe gar nicht, dass die so fremd sind. Und mir geht es immer darum zu gucken, was kann man zusammentragen an Wissen, an Erfahrungen und auch an Blickrichtungen. Was ist das Wirkliche, was einen vielleicht noch irgendwo trennt? Und was sind Dinge, wo man eigentlich längst gemeinsam drauf guckt, aber es vielleicht noch gar nicht mitgekriegt hat, dass man gemeinsam drauf guckt? Und deswegen dachten wir, es ist vielleicht eine gute Idee, dass wir mal reden.
Ja, das finde ich auch. Also die Motivation gefällt mir sehr gut und kommt meiner auch sehr nah, muss ich wirklich sagen. Ich habe es mir heute relativ einfach gemacht. Ich habe nämlich meine Hörer über Instagram dazu aufgerufen, mir Fragen zu schreiben an Sie. Und wenn das okay für Sie ist, dann würde ich die ganz gerne mal mit Ihnen zusammen durchgehen.
Ja, klar.
Gut. Dann fangen wir einfach mal mit Herrn Thorau an, der fragt nach Ihrer persönlichen Motivation. Also wie Sie eben die Jagd ausüben und welche jagdlichen Ziele Sie verfolgen.
Also die jagdlichen Ziele, ich jage in zwei Revieren mit Begehungsscheinen. In beiden Revieren hat die Schalenwildreduktion eine hohe Priorität, weil wir da Kiefer 60 bis 80 Jahre im Reinbestand gehabt haben und jetzt der Waldumbau natürlich in gewisser Weise Schub kriegen muss. Und darum geht es da sehr, sehr stark um Schalenwild. In einem Revier vor allem Dammwild und Rehwild und im anderen Revier eher Rotwild und Rehwild.
Ja, und sehen Sie sich selber eher als Jäger oder, also hier die provokante Frage, eher so als Jagdscheininhaber?
Ach, ich glaube, ich bin schon eher auch Jäger. Ich bin aufgewachsen in der Situation, wo meine Großeltern noch einen Bauernhof hatten. Die haben zwar selber nicht gejagt, aber mit dem Nachbarn ging es dann auf die Jagd. Das war ein reines Niederwildrevier im Niedersächsischen. Da ging es dann also auch viel um Enten und all diese ganzen Dinge. Und ich habe deswegen die Scheu, die vielleicht viele Menschen, die im Naturschutz ansonsten aktiv sind, gegenüber der Jagd, also die habe ich nie gehabt. Und finde eben vieles in dem Managementansatz, den Jagd ja durchaus hat, auch richtig und wichtig. Und habe das nie für mich so stark trennen können. Letztlich sage ich immer, Naturschutz braucht Leidenschaft, Naturschutsch braucht Fachwissen, ein Fernglas, ein Vogelbuch wäre auch ganz schön. Und manchmal gibt es eben auch den Einsatz von Bagger und Schaufel und manchmal eben von der Waffe.
Wie sehen das denn Ihre Mitglieder? Also die haben Sie jetzt zweimal gewählt. Alle können das nicht kritisch sehen, aber ist das so ganz ohne Konflikte?
Naja, es gibt schon immer wieder eine ganze Menge Nachfragen. Aber wir als NABU haben uns ja schon vor vielen, vielen Jahren dazu bekannt und haben gesagt, Jagd ist für uns eine anerkannte traditionelle Landnutzung. Die muss sich in einer gewissen Weise immer wieder modernisieren, ökologisch ausrichten, die Tierschutzgrundsätze berücksichtigen und all das, was wir aus den Diskussionen ja kennen. Aber wir sind keine Jagdgegner und wir haben ja mit unserer Stiftung inzwischen auch 17 Eigenjagden, in denen wir dann selbst für das Jagdmanagement verantwortlich sind. Aber auf der anderen Seite, klar, ist das das Thema, zu dem es immer mal wieder Nachfragen oder Mails aus der Mitgliedschaft oder aus den Gruppen gibt, weil sie sagen, boah, wie kann denn das sein? Der Präsident jagt und dann muss man tatsächlich ja eben ins Gespräch gehen. Was mache ich denn da und warum mache ich das und wie mache ich das und all diese ganzen Dinge.
Das passt ganz gut, denn der Marcel Dubiel, der hat die Wahrnehmung, dass sich der NABU öfters jagdfeindlich gibt und würde sich wünschen, dass man eben die Kooperation mit den Jägern vor Ort forciert.
Das wäre auch mein Wunsch. Ich weiß natürlich schon, dass es vor Ort auch zum Teil ganz schöne Konflikte gibt. Habe aber den Eindruck, ehrlich gesagt, und ich mache ja Naturschutz seit den 80ern, dass viele der Themen, über die wir uns früher gestritten haben, dass das eigentlich so ein bisschen sich erledigt hat. Also vieles hat sich angenähert. Na, wenn ich mich erinnere, was wir damals für Diskussionen hatten über das Annageln von Ansitzen an Bäume und das Füttern damals noch in Schutzgebieten und all diese ganzen Dinge, das ist ja heute auch mit einem modernen Jagdverständnis anders aufgestellt. Von daher weiß ich schon, dass es einzelne Konflikte immer noch gibt. Wir haben durchaus auch Menschen bei uns im Verband aktiv, die beispielsweise die Bejagung des Fuchses sehr kritisch sehen und solche Sachen. Aber wirkliche Jagdablehnung, Jagdfeindschaft ist zumindest nichts, was wir wirklich in der Fläche hätten.
Okay, auf die Raubwildbejagung kommen wir nachher auch noch zu sprechen, aber jetzt würde ich ganz gerne die Frage von Daniel Bastian stellen. Auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, das ist die Aufhebung der rotwildfreien Gebiete und den generellen Umgang mit unserer größten Landsäugetierart, wobei man das schon ein bisschen eingrenzen muss. In Brandenburg gibt es ja, man muss sagen, Elchwild als Standwild mittlerweile. Setzt sich der NABU auch für das Rotwild ein?
Ja, definitiv. Und wir haben damals, als die Deutsche Wildtierstiftung, war es 2007 oder 2008, das Leitbild Rotwild vorgestellt hat, haben wir auch sofort mit unterzeichnet. Wir haben den Rotwild damals auch zu einer der Leitarten unseres Bundeswildwegeplans. Das war ein Plan für die Vernetzung von Lebensräumen und Grünbrücken und all diese ganzen Sachen. Da war das Rotwild für uns eine der Leitarten. Da haben wir überhaupt keinen Dissens und ich finde es in hohem Maße ärgerlich, wie gerade in Südwestdeutschland, vor allem in Baden-Württemberg zum Beispiel, mit dem Rotwild noch umgegangen wird, mit den engen Einstandsgebietsregelungen. Das ist tierökologisch nicht vertretbar.
Ja, es gibt ähnliche Überlegungen tatsächlich in Schleswig-Holstein gerade. Also da müssen wir gegebenenfalls auch nochmal gemeinsam gegen Front machen, wenn das sich materialisiert. Front
Ja.
machen macht man ja auch oft mal mittels Klage vor Gericht. Und da hat der User Rebhuhnschutz, also jemand, der sich offensichtlich sehr stark für das Niederwild engagiert, gefragt, wann sich der NABU denn davon verabschiedet, gegen Geldzahlung umweltbelastende Bauvorhaben ja quasi durchzuwinken.
Dafür müssen wir uns gar nicht verabschieden, weil das haben wir nie gemacht. Das ist etwas, was ich wirklich nur von mir weisen kann. Wir wissen, dass dieser Vorwurf immer wieder im Raum steht und manchmal habe ich den Eindruck, das wird vielleicht verwechselt mit den Abmahnungen, die andere Umweltverbände machen aus Verbraucherschutz- und Umweltschutzsicht. Also wenn dann falsche Etikettierungen oder was weiß ich nicht was sind, da gibt es Abmahnungen gegen Geld, aber eine Klage gegen Geld. Wir klagen ja gegen sowas wie die Baugenehmigung für eine Fernstraße oder sowas. Dafür wird uns niemand Geld geben und das wollen wir auch nicht, weil wenn, dann erheben wir Klage, weil wir sagen, in der Rechtsgüterabwägung ist Natur weggewogen worden, ohne dass vernünftige Kompensation zum Beispiel gemacht wird oder ohne dass eine vernünftige Alternativenprüfung für die Trasse gemacht worden ist, sondern man einfach straight durch ein Schutzgebiet oder durch ein geschütztes Habitat durchbaut, während es eine Alternative gäbe. Also von daher, da ist er fehlinformiert, der oder die Userin.
Ja, gut, geht hier vielleicht auch mal ein bisschen was durcheinander. Mir ist nur tatsächlich ein Verfahren bekannt bei Segeberg, wo gegen den Bau der A20 und den Fledermausschutz Klage erhoben wurde. Aber ich weiß ehrlich gesagt gerade noch nicht mal, welcher Verband das war. Es kann auch der BUND gewesen sein. Ja, es war tatsächlich der BUND. der da
Okay.
Gelder erhalten hat. Also sind sie zu Unrecht beschuldigt worden hier. Aber schön, dass wir das aufgeklärt haben.
Ja.
Sie haben das Thema Raubwildbejagung schon indirekt über den Fuchs angesprochen. Und dazu fragt auch Sebastian Wirz, warum macht der NABU so einen Eiertanz in puncto Raubwildbejagung, wo doch in den eigenen Vogelschutzgebieten Berufsjäger angestellt sind?
Oh, das sind ja gleich mehrere Anspruchspunkte. Also wir haben tatsächlich ein, zwei Forschungsprojekte, wo wir in Vogelschutzgebieten, die aber natürlich nicht uns gehören, sondern dem Land oder privaten Flächeneigentümern tatsächlich auch zusammenarbeiten mit Berufsjägern. Das ist gerade in Schleswig-Holstein ja jetzt der Fall gewesen, mehrfach. Und wir sagen halt, Wildtier-Prädatorenmanagement ist dann sinnvoll, wenn es einen vernünftigen Plan und ein Konzept hat. Was wir ja merken, ist, dass der Druck auf bodenbrütende Vögel beispielsweise, aber manchmal auch auf sowas wie Sumpfschildkröten und sowas sehr, sehr hoch sein kann. Und wo wir uns ein bisschen sträuben, ist, wenn wir sagen, jeder geschossene Fuchs auf einer Drückjagd oder jeder Waschbär, der so nebenbei mal mit erlegt wird, der ist dann gleich schon Prädatorenmanagement. Nee, das ist erstmal nur die Entnahme von einem einzigen Tier oder ob das am Ende zum Schutzziel Erhalt der bodenbrütenden Vögel führt. Das ist in hohem Maße unklar. Deswegen sagen wir, wenn, dann wollen wir ein fachlich gutes gemachtes Konzept haben, wo wir sagen, wie ist die Prädatoren-Situation? Was kann man dagegen wirklich erfolgreich tun? Also ist es das freigeschossene Brutzeitfenster für Kiebitze? Oder ist es ein konzentrischer Kreis um Sumpfschildkrötenvorkommen, wo ich den Waschbär versuche draußen zu halten? Oder muss man akzeptieren, wir haben durchaus auch ja Gebiete, wo der Prädationsdruck in der Kombination von Fuchs und Marderhund und dann vielleicht noch ein paar Marderartigen und noch Schwarzwild und dann noch drei, vier Luftreife dabei sind, dass man sagen muss, ja, hier wird es halt eben wahnsinnig schwer, überhaupt eine erfolgreiche Prädationsreduktion zu erreichen. Darum geht es um, damit wir nicht dieses Töten machen, wo man so sagt, ja, jetzt hat man einen Fuchs auf der Strecke. Ne? Das ist zwar, ne, also der wird dann nachher weggeworfen, weil kaum noch einer den Pelz wirklich nutzt. Und das ist so im Prinzip für uns eine Frage der Ethik im Umgang mit den Tieren, dass man sagt, das muss einen Plan und ein Ziel haben und auch eine Ernsthaftigkeit. Und das ist natürlich für viele Gebiete dann sehr, sehr anspruchsvoll, mit viel, viel Zeitaufwand verbunden, gerade wenn man mit Lebendfallen und einem Verbund von Lebendfallen dann arbeitet und darum auch durchaus der Einsatz von Berufsjägern.
Ja, der Sebastian Wirz und auch der Jan-Philipp Aug, die haben beide eine Frage hinsichtlich invasiver Arten. Also wie positioniert sich denn der NABU zu invasiven Arten?
Ja, auch da, also invasive Arten da zurückdrängen, wo man es sinnvoll noch gestalten und machen kann. Weil man muss ja ehrlich sagen, wenn ich mir die Landschaft hier in Brandenburg angucke und die Reviere, in denen ich bin, würde ich sagen, beim Waschbär ist das vielleicht ein frommer Wunsch. Den haben wir hier in solcher Dichtezahl und Flächendeckung, dass ich tatsächlich fast nur noch eben sowas wie Sumpfschildkröten vorkommen oder mal Bodenbrüter vorkommen versuchen kann, über die Jahre zu bringen, also durch Freihalten von Reproduktionsfenstern beispielsweise oder so. Und bei allen anderen wäre den Anfängen, also überall da, wo man noch die Chance hat, eine invasive Art zurückzudrängen, muss man das mit einem geplanten, konzentrierten, wirklich gut gemachten Ansatz und einer gewissen Ernsthaftigkeit auch tun.
Ich frage mich tatsächlich immer wieder, klar, also wir haben bei den invasiven Arten natürlich ganz viele Raubwildarten, die den Druck auf das ohnehin geplagte Niederwild noch zusätzlich erhöhen. Aber in Zeiten der Biodiversitätskrise, des Artensterbens, sind wir da nicht auch vielleicht gut beraten, mit der einen oder anderen invasiven Art konstruktiver umzugehen?
Aber darauf läuft es ja auch hinaus. Also sehe ich ähnlich. Also wenn wir jetzt beispielsweise bei der Art Waschbär bleiben, die werden wir ja in der Fläche, zumindest in weiten Teilen Deutschlands, nicht wegbekommen können, selbst wenn wir wollten. Und von daher müssen wir damit konstruktiv umgehen. Und trotzdem, wenn ich dann sage, ich habe hier mein Brutvorkommen, das ich unbedingt erhalten will, oder dieses Sumpfschildkrötenvorkommen, dann muss man für dieses eine Vorkommen, für diese Region versuchen, da etwas möglich zu machen, weil ansonsten nivellieren quasi die invasiven Arten sehr schnell eben die Artenvielfalt der ursprünglichen Avifauna oder Fauna insgesamt ganz schön schnell weg.
Wie erfolgsversprechend ist das denn auf lange Sicht überhaupt so kleine Inselvorkommen zu erhalten?
Ja, das hängt sehr, sehr von der Art ab und was die Art ansonsten eben noch in ihrem Lebenszyklus so hat, ne? Also wenn ich dann Arten habe, die auf dem Zugweg noch bejagt werden, beispielsweise auf dem Weg ins Winterquartier oder zurück, dann ist das natürlich alles noch schwieriger. Ich finde aber auf der anderen Seite, wenn man es konzertiert macht, wie beispielsweise am Dümmer See im Ochsenmoor, wo man es geschafft hat, mit sehr, sehr viel Aufwand, mit einem unglaublich großen Aufwand, die Wiedervernässungsmaßnahmen so stark zu machen, gleichzeitig ein Management von Prädation draufzulegen, sodass man heute wieder eine Art von Ucherschnepfen-Quellpopulation hat. Ne? Also ich glaube, wenn man sozusagen erfolgversprechend sein muss, dann braucht man am Ende immer die Kombination von Prädationsmanagement plus lebensraumgestaltende und managende Maßnahmen. Und das gilt ja in vielen Wiesenbrütern, Gebieten fängt das ja schon an mit dem, wo pflanze ich noch Bäume hin, an denen sich dann Rabenvögel ansetzen können und reproduzieren können, oder setze ich an jedes Wiesengütergebiet einen Wanderfalkenkasten hin, der mir dann die Uferschnepfen noch schlägt oder solche Sachen. Bei solchen Dingen fängt es ja dann an.
Ja, ich glaube auch, der Gleichklang von Biotopgestaltung und Prädatorenmanagement ist ganz wichtig, ne? Schöner Boden kann einfach zu nicht gefressen führen, und wenn man es dann eben noch begleitet, umso besser, ja. Ja. Dann haben wir den Marten hier, der fragt auch in Richtung Raubwildbejagung. Die Ambivalenz sieht er in Sachen Fallenjagd. Seine Wahrnehmung ist, der Bundesverband scheut das wie der Teufel das Weihwasser, die Ortsgruppen teilweise gar nicht.
Na, wir als Bundesverband sagen, wir wollen keine nicht selektiv fangenden Fallen, also keine totfangenden Fallen. Wir setzen uns deswegen sehr stark für den Lebendfalleneinsatz an, wo man dann eben, was weiß ich, die Katze und den Dackel des Nachbarn noch wieder rauslassen kann, bevor er sozusagen in einem Tellereisen oder sowas endet. Aber von daher, nö, nee, also so eine Weihwasserangst oder teuflische Angst haben wir da nicht.
Okay, ja, das ist ja schön, deshalb fragen wir das ja.
Ja, nee, ist ja auch richtig.
Ja, und beim Niklas, da geht es um den Kormoran und seine Auswirkungen und die mögliche Bejagung. Wie stehen Sie denn dazu?
Ja, wir haben da auf der einen Seite haben wir da eine Erfolgsgeschichte. Der Kormoran, der noch in den 70er, Anfang der 80er Jahre was Seltenes war, der hat dann einen Siegeszug hingelegt. Da hat natürlich ein bisschen das Klima geholfen, da hat die Eutrophierung vieler Gewässer geholfen. Und von Beginn an hatte man dann plötzlich die Diskussion wieder natürlich, boah, der frisst ja ganz schön viele Fische. Und ich würde immer sagen, an der Küste und in der Normallandschaft sehe ich keinen Hinweis und keine Notwendigkeit für eine wirkliche Bejagung oder Verfolgung deswegen. An einer Teichwirtschaft, wo man quasi die Autobahnraststätte oder den gedeckten Tisch bietet, da muss man natürlich gucken, wie man Abspannung, Vergrämung und dann zum Teil auch den Abschuss machen kann. Das ist ja etwas, womit wir immer wieder ringen müssen. Und was mich so wundert, ist, dass wir ja eigentlich seit vielen Jahren Tausende von Kormoranen deutschlandweit schießen. Ne, und die Debatte sich aber trotzdem nicht befriedet. Und man kann natürlich jetzt auch sehen, wie zum Teil Natur dann wieder in ihren Zyklen und in ihren Winterereignissen beispielsweise, wenn das zyklisch auftritt, da in die Population auch ganz schön reingehen. Wir haben jetzt, als die Ostsee so halb zugefroren, halb angefroren war, hat man ja schon gemerkt, wie tote Kormorane und sowas, wie diese Sichtungen wahnsinnig zunehmen, weil dann eben die Wassersäulenjäger alle nicht mehr an ihre Nahrung kamen. Also von daher, es gibt schon noch eine gewisse Art von Selbstregulation. Und bei allem anderen, gerade für die Ostseefischerei und solche Sachen, würde ich sagen, Mensch, Leute, macht euch da mal ehrlich. Klar frisst der Fische, aber der frisst nicht die Fische, die ihr wirklich wirtschaftlich nutzen wollt. Und dass die Heringe und der Dorsch weg ist, hat nichts mit dem Kormoran zu tun, sondern vor allem mit falschen Fischfangquoten und der Erwärmung des Wassers und der Sauerstoffarmut.
Als Kind muss ich gestehen, wusste ich gar nicht, dass der Kormoran eine heimische Art war. Weil ich habe meine ganze Kindheit über keinen einzigen Kormoran gesehen. Mich immer
Ja.
gefragt, warum der Angelkatalog, den wir natürlich wie so eine kleine Bibel verschlungen haben, Kormoran hieß oder die Marke, die dahinter steckte. Und dann erst ja, als Teenager kam dann so, sagen wir, die ersten Kormorane wieder.
Und ich erinnere mich auch, wie toll das dann damals war, dass man plötzlich wieder das fliegende Kreuz sozusagen,
Ja.
ne, beobachten konnte und all diese ganzen Sachen. Das ist wirklich eigentlich eine tolle Erfolgsgeschichte gewesen. Jetzt hat er sich natürlich sehr, sehr stark wieder ausgebreitet. Und ich finde es dann eben spannend, wie reagiert eben so eine Population beispielsweise nach so einem harten Winter. Oder wir hatten es am, ich glaube, Steinhuder Meer war es, wo sich dann ein Seeadlerpärchen mal auf Kormoran-Nester spezialisiert hat. Die haben also sehr stark davon gelebt, dass da eine große Kolonie war, wo man sich sozusagen immer wie in so einer Kühltheke mit frischem Fleisch gut versorgen konnte. Also all das sind ja dann auch natürliche Dinge, wo wir sagen, da müssen wir gar nicht irgendwie permanent rummanagen irgendwie und rumschießen.
Gut, aber ich verstehe Sie so, dort, wo die natürlichen Mechanismen nicht greifen, könnte man guten Gewissens eingreifen.
Vor allem da, wo man quasi so eine künstlich geschaffene Situation hat, wie eine Teichwirtschaft, die ja quasi Fische in hoher Dichte in einem Gewässer, das wenig Schutz bietet, weil es sozusagen mit dem Netz abgefischt werden soll, da muss man eben wirklich über Vergrämung oder eben über Abspannung und solche Sachen nachdenken, weil ansonsten ist klar, dass der Schaden groß ist.
Ja. Und auch nur noch mal ganz kurz für einige Hörer zur Erklärung. Also Eutrophierung, das ist der übermäßige Nährstoffeintrag, in diesem Fall in Gewässer, weil einige ja das auch mit ihren Kindern hören. Ja. Dann guck ich mal. Ach so, ja, der Carsten Lamp fragt auch noch mal tatsächlich jetzt zu einer ganz kommerziellen Geschichte. Wie viel Prozent der Spenden gehen alleine für den Verwaltungsapparat drauf und wie viel fließt dann tatsächlich in den Naturschutz? Das müssen Sie ja sicherlich regelmäßig ausweisen, diese Quote, ne?
Genau, wir liegen da in der reinen Administration immer bei 8, manchmal bei 9%. Das hängt immer davon ab, ob wir zum Beispiel eine Erbschaft gemacht haben, die so substanziell ist, dass sie quasi das ganze Gebilde für ein Jahr lang mal anders prozentual aufstellt. Und bei uns als Bundesverband ist es ja so, dass wir die Beiträge, die unsere Mitglieder uns spenden, dass wir die einziehen und dann zu 60% an die Landesverbände und Ortsgruppen für ihre Arbeit gleich weitergeben. Da sind wir uns also gerade dann sehr, sehr sicher, dass das natürlich dann auf der Landesebene entsprechend oder auf der Ortsebene entsprechend ausgegeben wird. Dann haben wir ja die Frage von Spenden. Da gibt es zum einen zweckfreie Spenden, wo wir dann entscheiden können, für was für eine Art von Projekt setzen wir das ein. Die werden dann zu 100% eingesetzt oder zweckgebunden. Also Menschen spenden uns für den Adlerschutz oder für die Renaturierung der Havel. Auch die gehen dann natürlich zu 100% in das Projekt.
Okay. Also zweckgebundene Spenden gehen dann auch ohne Abzüge direkt da rein?
Ja, genau. Weil ansonsten, das wäre ja dann nicht das, was wir dem Spenderinnen oder den Spenderinnen und Spendern versprochen haben, wenn wir da dann irgendwie Abzüge machen würden.
Ja. Wir haben dann noch eine Frage zu einem Thema, ich glaube sogar immaterielles Weltkulturerbe, die Falknerei. Helene fragt, wie der NABU zur Falknerei steht.
In unserem Positionspapier, das jetzt so 10, 12 Jahre alt ist, da lehnen wir die Falknerei tatsächlich ab. Da hat sich aus meiner Sicht im Verband aber auch eine Diskussion entwickelt, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir heute da gelassener draufschauen. Vielleicht muss man nochmal erklären, woher das kommt. In den 70er, 80er Jahren, also als ich sozusagen anfing im Naturschutz, da war es ja noch so, dass wir diese ganzen Diskussionen hatten über Aushorstung von Falken, also wo man dann die Wanderfalkenhorste bewachen musste, weil dann zum Teil Leute von oben sich in die Wand abgeseilt haben und die Jungfalken oder die Eier gesammelt haben. Die wurden dann zum Teil nach Arabien verkauft, wo es ja eine große Falknerei-Tradition gibt. Dann gab es immer diese Diskussion über die Gefahr der Faunenverfälschung, also dadurch, dass man plötzlich gezüchtete Falken hatte, die von Falknerinnen und Falknern gehalten wurden. Und was passiert, wenn die fliehen, wenn die dann sich in der Wildpopulation mit anderen Arten mischen? Das sind ja alles Dinge, wo wir merklich weitergekommen sind. Die Bundesartenschutzverordnung, ich glaube von 2004, hat das mit diesen mit diesen Hybridfalken und diesen Hybridvögeln geklärt. Und was den Druck auf Wildfalken angeht, durch Aushorstung, durch illegale Aushorstung, da habe ich auch seit 10, 15 Jahren bestimmt nichts mehr von gehört. Von daher sind also ganz wesentliche Bedrohungsfaktoren inzwischen nicht mehr da. Und es liegt eher daran zu gucken, wann gehen wir an so ein Positionspapier nochmal wieder ran und diskutieren das in der Breite nochmal neu.
Ja, Sie sprachen eingangs vom Brücken bauen. Und ich denke, gerade wenn wir uns die Rettung des Wanderfalken anschauen, das ist ja eine unfassbare Kraftanstrengung, gemeinsam von jagenden und nicht jagenden Naturschützern, die man eben eine Tierart, die fast komplett verschwunden war, eben gemeinsam gerettet. Oder mehrere sogar, nicht nur den Wanderfalken, auch den Seeadler, ne?
Genau, und ich meine, beim Wanderfalken hat natürlich geholfen, dass das DDT sozusagen verboten worden ist. Das war ja ein wesentlicher Grund mit für den sehr starken Bestandseinbruch, weil die Eierschalen so dünn wurden, dass die Falken sie beim Bebrüten selbst kaputt gemacht haben. Aber klar, eine Wahnsinnskraftanstrengung, und das ist auch etwas, wo wir auch viel gemeinsame Geschichte zurückblicken. Und ich bin immer wieder im Austausch mit der Präsidentin des Deutschen Falkenordens, wo wir genau über solche Sachen dann auch sprechen, wo wir sagen, Mensch, wie können wir jetzt da die nächsten Schritte auch nach vorne? Also was sind die nächsten gemeinsamen Themen? Wo gehen wir denn mal hin? Und das, finde ich, sind die richtigen Fragen, die man dann stellen muss.
Ja, die Elisabeth Leix, die hatten wir hier auch schon mal im Interview.
Die
Aber
Elisabeth,
unsere
genau.
Welt ist ja auch relativ klein. Herr Krüger, das sind die Fragen der Zuhörer. Aber mich würde tatsächlich auch interessieren, wo Sie denn gerade jetzt so die Tätigkeitsschwerpunkte sehen.
Also was ich mir wünschen würde, gerade zwischen dem, also wenn wir sagen, Jagd und Naturschutz sind nicht überall dasselbe, sondern es sind Verbände, die sozusagen unterschiedliche Schwerpunkte haben. Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir in einer gelassenen Art und Weise da, wo wir Konflikte immer noch manchmal austragen, also Verwendung bleifreier Munition war jetzt über lange Zeit immer mal so ein Thema, dass wir da dann eben aber auch am Ende zu sprachfähigen Lösungen kommen. Das hatten wir vor 10, 15 Jahren schon ein paar Mal versucht. Damals war das auf beiden Seiten noch schwer und nicht möglich. Und dass wir aber uns vor allem auf das konzentrieren, wo wir gemeinsam vorangehen können. Wie helfen wir denn dem Rebhuhn, wo es ja um mehr geht als beispielsweise Prädationsmanagement, sondern es ist eben immer auch Lebensraummanagement mit dabei. Wie gehen wir mit solchen ethischen Fragen um? Also wie macht man gutes Prädationsmanagement, ohne einfach nur mal, sage ich, wir hatten es ja vorhin, einfach einen Fuchs zu schießen und der ist dann da tot und dann schmeißt man ihn weg. Sondern wo wir sagen, Prädationsmanagement ist etwas, wo wir ein Ziel haben und was wir mit der Konsequenz und einer guten Fachlichkeit so ausbauen, dass am Ende das erreichte Ziel auch da ist. Dann die Frage, wie müssen wir uns denn den Landschaften im Klimawandel angucken? Wir hören jetzt überall aus Deutschland die Geschichten, dass der Landschaftswasserhaushalt zum Teil ins Rutschen kommt, dass wir mit zu wenig Wasser in Landschaften rechnen müssen, dass es Schwierigkeiten gibt, Wasser in der Landschaft zu halten, Feuchtgebiete zu erhalten. Und da würde ich mir schon einen deutlichen Schulterschluss vorstellen können, auch ganz praktisch vor Ort. Also nicht nur hier auf der Bundesebene und man unterschreibt mal einen gemeinsamen Brief oder sowas, sondern wirklich vor Ort die Menschen, zusammenzubringen. Weil das hatten Sie ja eben auch schon gesagt. Wir sind eine kleine Community. Und wenn wir dann auch noch anfangen, nicht miteinander zu arbeiten, dann werden wir halt beide noch kleiner.
Ja, das ist tatsächlich der ganz entscheidende Faktor. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Menschen, die sich für Natur begeistern, sind eine absolute Minderheit in unserer Gesellschaft und entscheidet keine Wahlen. Erst recht nicht, wenn wir uns dann auch noch teilen lassen. Und ich glaube, wir müssen wirklich intensiv gucken, wo sind Dinge, die uns vereinen, wo haben wir gemeinsame Ziele. Und dann auch einfach mal akzeptieren, dass man in anderen Bereichen durchaus unterschiedlicher Auffassung sein kann.
Ich finde diese Informiertheit gut. Also ich finde es, also mir ist es immer ein Anliegen zu verstehen, warum hat denn mein Gesprächspartner eine andere Position zu dem oder dem Punkt? Meistens kann man das dann ja irgendwie auch nachvollziehen. Bleibt dann trotzdem aber ja so, dass ich sage, ja, ich gucke da aus einem anderen Blickwinkel draus und darum ist mir dies und dies jetzt so wichtig, dass ich dann am Ende bei einem anderen Abwägungsergebnis für mich komme. Aber man hat eben eigentlich so wahnsinnig viel, was zusammenginge. Und das bleibt dann auf der Strecke, wenn man eben diese Kommunikation falsch macht oder wenn man dann denkt, ach Mensch, mit denen zu reden hat ja überhaupt keinen Sinn, die machen ja dies oder das oder jenes Komische. Und darum finde ich auch diese ganzen Fragen, die jetzt auch aus der Zuhörerschaft kamen, so, wo kommt das Geld her beim NABU? Was macht der so? Wie wird entschieden, was der NABU so macht und all diese Dinge? Das sind ja wichtige Verständnisfragen dafür, wie man auf in diesem Fall den NABU dann guckt als einen Akteur, einen Player, einen Partnerverband oder ob man eben sagt, das ist aber alles irgendwie komisch, ne? Und dann mit denen will ich am besten gar nichts zu tun haben.
Ja, und ich kann es nur unterstreichen. Also gut, auf großer Verbandsebene habe ich herzlich wenig zu schaffen, aber an der Basis bin ich doch sehr umtriebig und da habe ich auch mit NABU-Vertretern sehr enge Kontakte. Wir schreiben teilweise gemeinsam Stellungnahmen oder tauschen unsere Elemente oder Textbausteine aus, auch mit dem BUND. Also da gibt es wirklich ganz tolle Zusammenarbeiten vor Ort. Und ich würde mir halt nur wünschen, dass wir das eben an möglichst allen Stellen und Ebenen machen.
Ja, und ich meine, am Ende ist es ja so, Menschen überzeugen Menschen und Menschen müssen sozusagen mit Menschen ins Gespräch kommen. Und die Frage ist immer, wie organisiert man das vor Ort? Also lädt die Jägerschaft zur Jahreshauptversammlung auch die Naturschützer ein, laden die Naturschützer zur Jahreshauptversammlung auch die Jägervertreter ein. Solche Sachen, damit fängt es ja an, dass man, wenn man sich sowieso schon kennt und einen langjährigen Draht hat oder sowas, oder wenn man zusammen im begleitenden Umweltausschuss des Landkreises sitzt oder sowas, wenn man sich dann schon gut kennt. Aber wie organisiere ich denn diesen Austausch? Weil wenn man sich dann kennenlernt, dann verschwinden ja auch ganz, ganz viele Barrieren. Und am Ende, ja, muss man immer, kann man wahrscheinlich sogar sagen, dass dieses Aufeinanderzugehen und wieder miteinander diskutieren wahrscheinlich das ist, was uns in vielen gesellschaftlichen Konflikten weiterbringen würde. Das ist dann jetzt nicht das Thema des heutigen Podcasts, sondern eine Nummer noch mal größer oder eine Ebene drüber. Aber am Ende ist es doch so. Nur mit Menschen, mit denen ich mich austausche, breite, ringe, reibe, wie auch immer, kann ich am Ende ja in irgendeiner Weise eine Lösung kriegen. Und das heißt nicht, dass wir alle nachher dasselbe Lied singen, aber wir wissen voneinander und wir finden eben auch die Teile der Strophen, die wir gemeinsam umsetzen können.
Ja, ich habe das tatsächlich im letzten Podcast auch gesagt, wo ich selber interviewt wurde, dass ich davon überzeugt bin, dass uns auch als Land unsere Konsensfähigkeit groß gemacht hat. Dass man sich intensiv reibt, das kann auch gerne mal ein bisschen lauter hergehen, aber dass man dann eben zu einer gemeinsamen Lösung kommt, die dann eben auch alle mittragen. Und ich glaube, das dürfen wir uns mal in Erinnerung rufen und wieder ein bisschen einüben.
Ja, und für mich ist das eben auch das Thema mit der Jagd. Also da komme ich ja zum Beispiel auch, also ich sitze jetzt hier normalerweise in Berlin und mache eben das, was so ein Präsident eines Naturschutzverbandes so tut. Aber bei der Jagd komme ich dann natürlich wieder auch mit Menschen aus der Region ganz, ganz eng in Kontakt. Ne? Und man baut Verbindungen auf und man hat Diskussionen über diese und jene Themen und sowas. Also das ist für mich schon eine Wahnsinnsstärke auch.
Ja, aber was tut denn so ein Präsident, wenn Sie das jetzt schon so sagen?
Naja, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich darauf achte, dass sozusagen das, was unsere Bundesvertreterversammlung und unsere Gremien beschlossen haben, dass das dann tatsächlich auch umgesetzt wird. Und das Zweite ist natürlich ganz, ganz viel Überzeugungsgespräche mit der Politik führen. Hier im Parlament, in den Ministerien, mit den Ministerinnen und Ministern. Werbung dafür machen, wie wir als NABU zu bestimmten Fachthemen stehen. Durchaus auch die Arbeit mit Medien dann natürlich dazu. Also ich bin auf der einen Hälfte schon das, was man wahrscheinlich klassischerweise als Lobbyist bezeichnen würde. Und auf der anderen Seite auch Partnerschaften zu finden, Allianzen zu finden mit Sozialverbänden, mit Gewerkschaften, mit Wirtschafts- und Unternehmerverbänden, um so die Dinge, die uns wichtig sind, nämlich der Erhalt von biologischer Vielfalt, Klimawandel, Schutz, die Klimawandelanpassung, das voranzubringen und das in einer möglichst guten wirtschaftlichen Art, sodass am Ende das nicht als kostenmäßig uns alles über die Decke oder über die Ohren wächst.
Sind Sie als Präsident hauptsächlich in diesem Lobby- und repräsentativen Bereich tätig oder führen Sie auch die Geschäfte aktiv?
Nee, für die Geschäftsführung aktiv haben wir tatsächlich eine Geschäftsleitung, die das hauptamtlich macht. Ich bin tatsächlich natürlich dann hier in Berlin sozusagen immer noch der erste Ansprechpartner der Politik. Und innerverbandlich habe ich natürlich viel auch die Möglichkeit, durch die Landesverbände und durch die Gruppen ganz viel vor Ort zu sein, Diskussionen mitzukriegen und natürlich durchaus auch das zu machen, was ein Präsident dann eben auch macht, 100-jährige Jubiläen von Gruppen feiern, Ehrungen aussprechen manchmal und all diese Dinge.
Ja. Das finde ich auch nochmal ganz interessant. 100-jährige Jubiläen, seit wann gibt es den NABU denn überhaupt?
Wir sind 1899 gegründet worden. Also 127 Jahre. Genau, am 1. Februar 127 Jahre geworden. Und haben Gruppen, die eben auch deutlich aus dieser Zeit kommen. Und von daher gibt es eben dann auch Gruppen mit 100 Jahren Erfahrung und Jubiläum. Und das ist natürlich eine Wahnsinnszeit, wenn man dann da so lange in einer Region, in einer Gemeinde tätig ist. Da sind dann oft auch von den Großeltern über die Eltern bis zu den Kindern und jetzt den Enkelkindern alle irgendwie mal in der NABU-Kinder- oder Jugendgruppe gewesen.
Ja, und aus welcher Motivation heraus wurde der NABU damals gegründet?
Ach, das war ganz spannend. Es war ja damals Ende des 19. Jahrhunderts, ging es ja dann los mit der Stadtflucht, der Mechanisierung und damals wurde schon gesagt Industrialisierung der Landwirtschaft, aber das war natürlich im Verhältnis zu heute Ja. Was anders, aber immerhin das Gesetz des Minimums war erkannt und das hat sich alles verändert. Und es gab erste große Auswirkungen auf Natur und Landschaft. Und Lina Hähnle, unsere Gründerin, also wir sind von einer Frau aus Stuttgart gegründet worden, die hat gesagt, sie kann der hemmungslosen Zerstörung der Natur nicht mehr tatenlos zusehen. Das kann man quasi ja bis heute als Motivationsspruch sich über die Tür hängen, weil das nach wie vor eben der Antrieb ist für ganz, ganz viele bei uns. Aber die hat dann angefangen zu sagen, okay, wir möchten uns mit Arten beschäftigen. Also wir waren damals der Bund für Vogelschutz, wurden dann in der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg der Deutsche Bund für Vogelschutz und nach der Wiedervereinigung mit den Naturschützerinnen und Naturschützern aus dem Kulturbund der DDR. Die hatten den Naturschutzbund in der DDR gegründet dann 1989, 90. Dann wurden wir erst bundesweit der heutige Naturschutzbund Deutschland. Darum bin ich auch Präsident, also weil aus zwei Vorsitzenden wurde dann ein Präsident.
Ja, spannend. Also die Ornithologen waren seinerzeit sehr aktiv und ich finde es aber auch so schön, weil aus heutiger Sicht ist das ja definitiv so die gute alte Zeit gewesen und trotzdem sprachen Menschen von der hemmungslosen Zerstörung der Natur.
Ja, und ich meine, das ging natürlich damals schon auch los. Es waren noch große Trockenlegungen und Mooren und all diese ganzen Sachen. Es war alles auch deutlich sichtbar. Und die Landwirtschaft wechselte von Pferd und Wagen zu Mechanik. Also es gab dann irgendwann auch die ersten Maschinen. Und was ich spannend finde, ist, also es wurde zum einen mit Gebietsschutz gearbeitet. Also erste Gebiete wurden von uns schon in den Nullerjahren des letzten Jahrhunderts übernommen in der Pflege und Verantwortung. Dann gab es aber auch noch Kampagnen gegen die Verwendung von Federn im Hutschmuck der Frauen. Ja. Damals trug man noch Hut mit Feder und das waren dann entweder von Reiherfedern, also Graureiher oder Silberreiher oder sogar Paradiesvögel, also von Papua-Neuguinea. Und auf der anderen Seite gab es dann erste Kampagnen und erste Auseinandersetzungen um die Ölverschmutzung der Nordsee. Also auch das ein Thema, das wir ja zum Teil bis heute haben. Und in der damaligen Zeit war das schon auch etwas, was sehr großbürgerlich war. Der Kaiser war Mitglied, der amerikanische Präsident war Mitglied und solche Sachen. Also das war schon ein anderes bürgerliches Ambiente, sage ich mal, als wir das dann in den letzten 50, 60 Jahren gehabt haben, wo Naturschutz, der Erhalt von Ökosystemen natürlich etwas ist, was jeden Menschen plötzlich anging und wo jeder merkte, boah, wenn wir da nichts tun, dann ändert sich auch nichts.
Ja, ich glaube, wir haben uns auch tatsächlich irgendwie in so eine Schiene schieben lassen, dass Naturschutzverhinderer sind. Und also ich finde das schön, dass Sie sagen, wer so alles Mitglied war. Das war ja die Elite des Landes. Wie kam es zu dieser Veränderung in der Wahrnehmung?
Also ich denke mal, ganz viel aus dieser veränderten Wahrnehmung kam dann in der Nachkriegszeit. Also natürlich sind wir, wie alle anderen Organisationen, dann im Kriegsgeschehen zerrieben, zerbröselt und wie das alles so ist gewesen. Und dann in der Nachkriegszeit, als der Deutsche Bund für Vogelschutz wieder anfing zu arbeiten, da ging es ja dann plötzlich los mit Rachel Carlsons Buch Der stumme Frühling, weil wir eben gesehen haben, weltweit durch den Pflanzenschutzmitteleinsatz, dass die Singvögel so wahnsinnig zurückgegangen sind. Da hatten wir dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ja die ersten starken Warnzeichen für Umweltschäden. Ne? Wir konnten in den Flüssen nicht mehr schwimmen. Willy Brandt hat einen Wahlkampf gemacht, der blaue Himmel über der Ruhr. Also Luftverschmutzung war ein großes Thema. Und aus der Zeit kommt ja ein ganz anderer Spin in der Umweltbewegung. Damals ging der Fokus des Naturschutzes unter anderem weg von einzelnen Arten hin zu einem Ökosystemverständnis. Weil man eben merkte, das ist schön, dass ich den Wanderfalken zum Beispiel als Leitart nehme, aber das Unsichtbare, was den Wanderfalken bedroht, ist, das war das damals das DDT in der Nahrungskette. Das wurde dann, ich weiß gar nicht ganz genau wann, um und bei in den 70ern verboten. Und damit begann die Wiedererholung der Greifvogelbestände, bei denen ja eben aufgrund ihrer Situation in der Nahrungskette, weil sie so weit oben in der Nahrungskette stehen, da sammelte sich die Konzentration dieses Giftes oder ihrer Metabolite, also ihrer Abbauprodukte, sammelte sich dann und führte dann eben zu den Einschränkungen in der Fruchtbarkeit und in dem Nachwuchs. Und das war ein großer Sprung. Und dann in den 80ern, dann kommt ja so langsam meine Zeit. Da hatten wir Phosphat im Waschmittel, wenn wir uns erinnern. Und überall gab es die Schaumkronen auf den Gewässern, weil das noch nicht rausgefiltert wurde in den Kläranlagen. Und wir hatten die Frage des Waldsterbens. die ja mit großer Sorge betrachtet worden ist. Und das fing dann an, die Basis zu legen für diesen heutigen Blick, wo wir sagen, wir müssen eigentlich die Funktionalität der Ökosysteme schützen. Und meistens ist es dann so, wenn dem Ökosystem, wenn es dem gut geht, geht es auch den dazugehörigen Arten gut. Und natürlich muss man dann akzeptieren, ja, es gibt heute so wahrscheinlich so 15-20% der Arten, die brauchen noch ein bisschen mehr Artenschutzmaßnahmen, damit es ihnen gut geht, weil die eben besonders spezifische Lebensraumbedürfnisse haben, wie beispielsweise die Uferschnepfe mit dem sehr feuchten Boden. Das kann ein Landwirt heute meistens gar nicht mehr gewährleisten, so einen feuchten Boden bei gleichzeitiger erwerbsorientierter Nutzung. Oder wir haben Dinge, die auf dem Zugweg passieren. Das ist ja etwas, was man oft aus dem Auge verliert. Wir machen dann hier ganz tolle Dinge für die Arten und dann fliegen die aber über Winter alle nach Westafrika oder noch weiter. Und was auch immer da passiert, ne? Als die Dürre in Westafrika die Gebüsche und die Wälder hat schrumpfen lassen, haben wir Wahnsinnsbestandsverluste plötzlich auch bei den Arten gehabt, die da überwintern. Ist ja eigentlich auch logisch, aber man muss es im Blick behalten.
Unsere Zeit ist fast rum, ist tatsächlich rum. Also Sie sagen einfach, wenn Sie los müssen. Ich hätte aber tatsächlich nur noch eine ganz wesentliche Frage. Und das führt wieder zu Ihren ehemaligen Mitgliedern. Naturschutz war mal wirklich etwas, mit dem sich die Elite des Landes befasst hat. Und auch der letzte Landesforstmeister in Schleswig-Holstein, Dr. Volkwarz, der hat tatsächlich auch noch einen Erlass verfasst, der zum Ziel hatte, dass Wald nicht nur funktional sein soll, sondern auch schön aussehen soll. Das heißt, wir hatten ursprünglich mal wirklich in einflussreichen gesellschaftlichen Schichten ein Bewusstsein für die Schönheit der Natur und die Schützenswürdigkeit der Natur. Wie bringen wir das zurück in die Köpfe der Menschen?
Also, was unsere Erfahrung ist, ist, dass viele Menschen so eine große Sehnsucht dazu haben und dass es ihnen manchmal hilft, wenn man ihnen nochmal diese Schönheit, die wir ja heute auch noch haben, zeigt. Wir merken das, wenn wir unsere Mitmachaktionen machen, wenn wir Menschen auch zu Exkursionen einladen. Das ist etwas, was nach wie vor trägt. Wir haben natürlich heute aber nicht mehr den Oberforstmeister oder dieses klassische System der Elite, vielleicht auch aus altem Adel oder sowas kommend, sondern ich finde, was man versuchen muss zu adressieren, ist eben wirklich, wie erreichen wir diejenigen, die sich zugehörig zu dieser Gesellschaft fühlen als Bürgerinnen und Bürger, die bereit sind, dafür auch einzutreten und zu sagen, ja, wir wollen ein gutes Leben, wir wollen eine Qualität haben in Natur und Landschaft. Und zwar nicht nur, dass wir Wasser haben und frische Luft, sondern es darf auch gern schön aussehen. Und ich freue mich total über die blühenden Obstbäume, die wir jetzt bald wieder haben werden, und über den Gesang der Vögel. Ich glaube, dass wir jetzt eine Phase hinter uns haben, wo das über das Darken vielleicht auch von sozialen Medien und von anderen Ablenkmöglichkeiten ein bisschen weniger laut gewesen ist. Wir merken momentan ganz stark, viele Leute haben die Sehnsucht, fragen danach. Und ich werde nicht müde werden, dafür immer wieder zu trommeln. Leute, guckt euch an, wie schön es sein kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und wenn man wirklich dann die Ärmel hochkrempelt.
Dass wir mit der Basis arbeiten müssen, da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Aber wir leben ja nun auch in der sozialen Marktwirtschaft, kann man, glaube ich, noch sagen. Aber in einem System, wo es ganz entscheidend darauf ankommt, dass die Menschen, die Einfluss haben, weil sie eben Aktionäre sind, weil sie Unternehmen leiten, weil sie eben auch große Flächen erworben haben, dass diese eben umdenken.
Und also da bin ich ganz bei Ihnen. Also immer wieder Werbung machen und zeigen, was man machen kann. Und eben den Mehrwert auch rausarbeiten. Ne? Also ich meine, die Frage ist ja immer, sind alle Mehrwerte nur in Euro und Cent oder gibt es eben auch den Mehrwert aufgrund von Qualität? Ne? Und jetzt haben wir noch ein Riesenthemenfeld, das wir eröffnen könnten mit der Bepreisung solcher Mehrwerte. Also die Europäische Union will es ja Nature Credits ausgeben und all diese ganzen Dinge. Da müssen wir mal gucken, was da so kommt. Das kann natürlich in so einer marktwirtschaftlichen Logik einen gewissen Sinn machen. Auf der anderen Seite finde ich es immer schwierig, wenn an allem ein Preisschild klebt und am Ende alles nur noch dann wertvoll ist, wenn das Preisschild, was da dran klebt, immer größer wird. Und wenn man sich erinnert, Frederik Fester, der bekannte Autor, der hatte ja mal den Wert eines Blaukehlchens errechnet. Und dann, also dieser wunderschöne Vögel mit seinem wunderschönen Gesang, zauberhaft. Und da wurde dann der Materialwert und was das Federkleid Kleid so bringt und all diese ganzen Sachen errichtet. Und da sieht man, wie absurd das ist, wenn man das sozusagen bis zum Extremen durchdekliniert. Diese Frage von Ethik und dem Anspruch an Qualität und Schönheit. Ich glaube, das wieder zu erstarken und so ein bisschen dem sehr stark finanziell Ausgeprägten da auch einen Rahmen zu geben, der einen Inhalt hat, das finde ich wichtig.
Ja, gut, da können wir hervorragend jagende und nicht jagende Naturschützer dran arbeiten. Herr Krüger, ich fand das super interessant. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gern, mir hat es Spaß gemacht bei Ihnen.
Ja, mir auch. Vielleicht machen wir das ja eines Tages nochmal wieder.
Gerne.
Klasse. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, ihr Lieben, ich denke, eine recht aufschlussreiche Sendung, oder? Auf jeden Fall ist Herr Krüger ein sehr sympathischer Typ. Und wenn ihr mal Vereine oder Verbände habt, die sich hier vorstellen sollen, dann schreibt uns einfach am einfachsten über frank.zabel@rotwildes-deutschland.de. So, jetzt soll es das aber für heute gewesen sein. Ja, würde mich freuen, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und wie immer, Waldmannsheil.